Ich lese uns den Beginn des Predigttextes aus Hiob 4. Das Setting ist ja dieses, dass Hiob in seinem Unglück sitzt und sich überlegt, warum ihm das alles passiert ist und ihm Freunde beraten wollen oder Ratschläge geben wollen. Und somit der erste: Da hob Eliphas von Teman an und sprach: Du hast vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden, aber Worte zurückhalten, wer kann das? Siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt. Deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet und die bebenden Hände hast du gekräftigt. Nun, es aber an dich kommt, wirst du weichen. Wenn es dich trifft, erschrickst du. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost und die Unsträflichkeit deine Wege, deine Hoffnung? Bedenke doch, wo ist jene Unschuldige vor umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Wohl aber habe ich gesehen, die der Frevel pflügen und Unheil säen, ernten es auch ein. Durch den Odem Gottes sind sie umgekommen und vom Schnauben seines Zornes vertilgt. Das Brüllen des Löwen und die Stimme des Leuen und die Zähne der jungen Löwen sind zerbrochen. Der Löwe kommt um, wenn er keine Beute hat, und die Lungen der Löwinnen werden zerstreut. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lass uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, jeder braucht ihn. Mancher sucht ihn. Einige meinen, ihn nicht nötig zu haben. Und wieder andere können ihn geben. Guten Rat. Bei manchen gehört es sogar zur Berufsbezeichnung. Die nennen sich Steuerberater oder Politikberater. Und die Bibel erinnert uns wiederholt daran, wie kostbar guter Rat sein kann. In Sprüche 11 etwa steht, wo nicht Rat ist, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, da geht es wohl zu. Sprüche 15, 22, 23, wo es an Beratung fehlt, da scheitern die Pläne. Wo viele Ratgeber sind, da ist Erfolg. Also es geht nicht unbedingt um die Menge, aber viele, die sich einig sind und die gewissermaßen als Ratgeber an einem Strang ziehen. Und dann weiter Sprüche 24, Vers 6. Denn durch weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Und Sprüche 19, Vers 20 noch als ein Beispiel. Gehorche dem Rat und nimm die Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist. Gehorche dem Rat. Es ist für einen Politiker oder sonstigen Leader, ja eigentlich ist es für jeden Menschen eine ganz gefährliche Schwachstelle, wenn er beratungsresistent ist, wie man sagt. Also wenn er sich für keinen Rat öffnet, für keinen Rat erreichbar wird. Genauso kann es problematisch sein, wenn jemand auf die falschen Ratgeber hört. Bei wem suchen Sie Rat? Wann suchen Sie Rat? Und wie gehen Sie etwa auch mit Rat um, der Ihnen ungefragt erteilt wird? Mose, der Mann Gottes, der hatte eine unermesslich gewichtige Führungsaufgabe übernommen, im wahrsten Sinne des Wortes eine Führungsaufgabe. Er musste das Volk durch die Wüste führen und sollte sie ins gelobte Land führen. Und als sie unterwegs waren, kam sein Schwiegervater vorbei. Und sein Schwiegervater gab ihm einen weisen Rat. 2. Mose 18 sehen wir das. Mose war von morgens bis abends beschäftigt damit, die Rechtssachen der Israeliten untereinander zu klären. Und sein Schwiegervater kommt und sieht das und sagt, das ist nicht effektiv. Und dann gibt er seinem Schwiegersohn einen Rat und sagt, 2. Mose 18, Vers 16, wenn Sie eine Rechtssache haben, kommen Sie zu dir. Kommen Sie zu mir, sagt Mose, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat. Aber Moses Schwiegervater sagt, es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn die Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht allein ausrichten. Und dann kommt der Rat. So, hör auf meine Stimme, ich will dir raten. Und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott, bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnung und Gesetze. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten. Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Diese setze über sie als Oberst, über 1000, über 100, über 50 und über 10. damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen, alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen, alle geringen Sachen sollen sie selber richten, so wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Und dann steht hier in Vers 24, da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was der ihm sagte. Guter Rat. Rehabiam, der Nachfolger Salomos, wies, wie die Bibelleser wissen, guten Rat zurück. Er bekam erst den Rat der bewährten Ältesten, nämlich mit dem Volk, das sagte, es wird uns zu schwer, die Last. Bitte hilf uns, sie zu tragen, mach sie leichter. Und sie sagten, sei geduldig mit ihnen, komm ihnen entgegen, erkläre es ihnen und hilf ihnen. Und der Rat gefiel Rehabiam nicht. Und dann heißt es hier in 1. Könige 12, er sagt, aber er verwarf den Rat der Ältesten und hielt Rat mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren. Und die Jungen gaben ihm den Rat, mach ihnen noch mehr Druck. Knebel ihr sie. Lass von Anfang an deutlich werden, dass du ja der Herr im Hause bist. Und sie haben ruhig zu sein und sich zu fügen. Und Rehabiam hört auf die falschen Leute, auf die Jungen in diesem Falle. In dem Fall waren die Jungen mal die Falschen. Das hat nichts prinzipiell mit dem Alter zu tun. Hier war es so. Und er provozierte damit die Spaltung eines ganzen Volkes, weil er die falschen Ratgeber hatte. Also, wir sehen, wie wichtig das ist. Und Hiob hätte in seiner Not, die ihn zu überfordern drohte, jetzt dringendst gute Ratgeber gebraucht. Als sein Leid ihn zu verschlingen drohte. Aber Hiob hatte zunächst nur schlechte Ratgeber. Erst seine Frau, die riet ihm zum Selbstmord. Und dann diese drei Freunde, die im ersten Schock zu ihm gestanden haben, aber die von jetzt an, wir werden das heute sehen, immer mehr zur Belastung zu ihm werden. Und darum hat unsere Predigt heute den Titel eines Sprichwortes, wenn guter Rat teuer wird. Wenn guter Rat teuer wird, das sagen wir ja manchmal, wenn wir in eine Sackgasse geraten sind und nicht mehr weiter wissen, was wir tun sollen, dann sagen wir, tja, jetzt ist guter Rat teuer. Schwer zu finden. Jetzt wäre er gerade so kostbar. Jetzt brauchten wir ihn. Guter Rat teuer. Und für Hiob hat es die Lage noch schlimmer gemacht. Als dieser Rat kam, wie wir gleich sehen werden. Aber wir können an diesen Kapiteln lernen, worauf wir bei unseren Ratgebern achten müssen. Nach welchen Maßstäben wir uns unsere Ratgeber suchen sollten. Und was wir selber zu beherzigen haben, wenn wir gute Ratgeber sein wollen. Und das war von Anfang an das besondere Geschenk der Gemeinde Jesu, dass wir hier einander gute Ratgeber werden können. Und dazu soll uns auch dieser Text heute helfen. Letzten Sonntag hatten wir gesehen, wie Hiob von seiner Qual, von seiner Not, die er nicht einordnen kann, die ihn erdrückt, fast verschlungen wird. Und wir haben gesehen, woher das kam, was ihn so runterzog mit einer brachialen Gewalt. Weil sein Blick auf Gott verstellt wurde. Sein Blick auf Gott war verstellt, er sah ihn nicht mehr, er verstand ihn nicht mehr. Und dadurch wurde Hiobs Lagebeurteilung bodenlos. Das Gute, was Gott ihm schenkte, verachtete er. Und den Tod verharmloste und ersehnte er. Und dadurch wurde seine Perspektive aussichtslos und er konnte die Zukunft nur noch als Bedrohung wahrnehmen. Was kommt als nächstes? Das einzig Gute war, er hatte ja noch diese Freunde. Diese Freunde, die immerhin eine Woche lang schweigend mit ihm ausgeharrt hatten, das ist schon mal was. Jetzt braucht er sie ganz besonders. Jetzt schlägt die Stunde der Ratgeber. Und sie legen sich mächtig ins Zeug. Sie ziehen viele Register. Und damit beginnt der schwierigste Teil des Hiob-Buches. Wir werden diesen schwierigsten Teil, der mit 4 beginnt und bis in die 30er Kapitel hineinreicht, nicht vollständig auslegen, weil wir ja Hiob gewissermaßen als Exkurs machen, weil Hiob ein paralleler Zeitgenosse gewissermaßen zu Abraham ist. Und deswegen werden wir nicht das gesamte Buch Hiob in extenso auslegen, aber wir müssen verstehen, was hier geschieht in diesen Kapiteln. Wir werden ausgewählte Passagen uns anschauen. Und es ist so aufgebaut, dass sie 3 Zyklen haben. 3 Zyklen, jeweils beginnt Eliphas, als zweiter redet Bildad, als dritter Sophar. Das sind die 3 Ratgeber. Und immer respondiert, immer antwortet Hiob. Erst kommt Eliphas, Hiob antwortet Bildad, Hiob antwortet Sophar, Hiob antwortet. Erster Durchgang. Und so gibt es 3 Zyklen. Und man kann sagen, das Gespräch spitzt sich immer mehr zu. Wir haben gehört, wie dieser Eliphas den Anfang macht. Ich lese nochmal die ersten Verse. Da hob Eliphas von Teman an und sprach, du hast vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden, aber Worte zurückhalten, wer kann's? Siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt. Deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich. Und nun es dich trifft, erschrickst du. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost und die Unsträflichkeit deiner Wege deine Hoffnung? Eliphas ist wahrscheinlich der Älteste dieser drei. Er spricht jeweils als Erster und meistens am längsten. Er hat, wenn man das sprachlich untersucht, die beste Rhetorik und verwendet die meisten literarischen Stilfiguren. Und in der Schlussbilanz Gottes in Kapitel 42 wird dieser Eliphas auch namentlich und als Hauptverantwortlicher gewissermaßen angesprochen. Und der startet hier, den wir uns heute angucken. Alle drei wollen Hiob irgendwie trösten, aber es wird nicht so recht gelingen. Und sie werden auch gleich sehen, warum. Und je länger die Dialoge dauern, umso mehr wird aus einem Gespräch eine Diskussion und dann aus einer Diskussion ein Disput und aus dem Disput schließlich fast eine Beschimpfung. Es spitzt sich zu. Und für Hiob haben diese Ratgeber zunächst eine fatale Wirkung. Sie treiben ihn immer tiefer in seine Verzweiflung hinein und erst am Ende des Buches wird Gott für seinen Knecht Hiob sogar daraus noch einen Segen erwachsen lassen, was werden wir heute nicht sehen. Wir, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, wir können daraus etwas Wichtiges lernen, nämlich worauf wir bei unseren Ratgebern achten müssen. Wonach wir fragen müssen, wenn wir uns Rat und Ratgeber suchen und woraufhin wir unsere Ratgeber testen müssen. Drei Kriterien dazu. Das erste, die erste Frage, die wir an unsere Ratgeber richten müssen, lautet, aus welcher Quelle schöpfen sie? Das ist das Erste. Aus welcher Quelle schöpfen deine Ratgeber? Wovon leiten sie ihre Autorität für ihren Rat ab? Worauf berufen sie sich? Was macht es sinnvoll, dass du auf sie hören solltest? Die erste Quelle bei Eliphas können wir sehr genau festmachen in Vers 8. Da heißt es, wohl aber habe ich gesehen. Und dann kommt seine These. Und in Vers 27 bekräftigt er das nochmal. Siehe, das haben wir erforscht. So ist es. Darauf höre und merke du dir's. Also die Quelle, aus der Eliphas schöpft, auf die er sich beruft, ist seine Erfahrung. Seine Erfahrung. Das ist die Quelle seines Rates. Und er beginnt das Gespräch, naja, nicht gerade behutsam, würde ich sagen. Vers 2, du hast es vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden. Ist ja ein netter Gesprächseinstieg. Können Sie später mal versuchen, ja? Wenn Sie Ihr Gegenüber ansprechen, hast du es vielleicht nicht gern, wenn ich mit dir rede, ja? Und dann präsentiert er sich als jemand, der von der Wahrheit getrieben wird. Ich kann es nicht zurückhalten. Ich muss es einfach sagen, um der Sache willen. Worte zurückhalten, wer kann es? Ich rede hier im Auftrag Gottes. Jetzt hören wir mal zu. Er verstärkt das Gewicht seiner Aussage dadurch, als wäre er von Gott getrieben. Nun, die nächsten Worte klingen etwas ermutigender. Siehe, du hast viel unterwiesen, matte Hände gestärkt. Dein Rede hat die Strauchenden aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Immerhin, aber dann kommt schon die Keule, mit der Eliphas dem Hiob die Pistole gewissermaßen auf die Brust setzt. Ja? Es ist erstmal so die Hinführung, ja eigentlich hast du ja, kennen wir ihn aus Gesprächen, ne? Wenn jemand es betont positiv anfängt und man hört am Unterton schon, das ist jetzt eigentlich nur das Sprungbrett. Und gleich kommt die Keule. Und so ist es hier. Ja? Das Sprungbrett sind die positiven Aussagen hier in 3 und 4. Er macht das so, hat er in irgendeinem Psychokurs wahrscheinlich gelernt. Und dann setzt er ihm gleich die Pistole auf die Brust in Vers 5. Und sagt, ja, nun es aber an dich kommt, wirst du weich. Und nun es dich trifft, erschrickst du. Also, lieber Hiob, solange es dich nicht betraf, da konntest du große Worte machen, da konntest du fromm reden, da hattest du gut reden. Aber jetzt knickst du ein, jetzt wirst du weich. Und dann Vers 6, noch hinterhergeschoben, ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost und die Unsträflichkeit deiner Wege deine Hoffnung? Also, wenn du wirklich gläubig bist, wenn du wirklich fromm bist, Hiob, dann musst du das wegstecken. Und das klingt wie eine Infragestellung. Ja, wie gottesfürchtig bist du eigentlich wirklich, lieber Hiob? Ein ermutigender Gesprächseinstieg. Wir kennen ja Gottes Urteil als Leser aus Kapitel 1 und Kapitel 2. Und wir haben das noch im Ohr, wie Gottes Urteil über Hiob lautet. Ich will das nur noch mal in Erinnerung bringen. Da sagt Hiob, da sagt Gott über seinen Knecht Hiob zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so unteradeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Also das heißt nicht, Hiob ist sündlos, aber er ist echt in seinem Glauben. Er ist treu gegenüber seinem Gott. Wir wissen das, das ist Gottes Urteil. Und wir fragen uns, wie gut kennt Eliphas Hiobs Zustand wirklich? Und dennoch spricht er im Brustton der Überzeugung. Er nimmt für sich geistliche Autorität in Anspruch. Jetzt hör mir mal zu, junger Mann. Jetzt werden wir mal reden. Und worauf gründet er diese geistliche Autorität? Vers 8. Auf seine Erfahrung. Das habe ich gesehen. Das ist seine Begründung. Wohl habe ich gesehen. Und in Kapitel 5, Vers 27 wiederholt er das nochmal. Verstehen Sie? Mit derselben Bestimmtheit hinterfragt er Hiobs geistliche Integrität, also wie echt ist dein Glaube wirklich, und mit derselben Bestimmtheit präsentiert er auch seine theologische Basisthese, also seine Grundposition. Es ist eine Position, die bis heute von vielen Menschen vertreten wird und propagiert wird. Und das ist die Kernthese all dieser Reden, dieser drei sogenannten Freunde in den Kapiteln 4 folgende. Und die müssen wir jetzt verstehen und sehen. Vers 7 bis 9. Also wenn ich kein Kapitel sage, ist es immer Kapitel 4. Bedenke doch, wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten hier vertilgt? Wohl aber habe ich gesehen, die da Frevel pflügten und Unheil säten, ernten es auch. Durch den Odem Gottes sind sie umgekommen und vom Schnauben seines Zorns vertilgt. Und dann kommt das Bild mit den brüllenden Löwen. Selbst die können dem nicht widerstehen, auch Starke kommen um. Hiob, du kannst nicht mal für deine eigenen Kinder sorgen. Wenn da was im Busche ist, wenn da Frevel und Missetat vorliegt, dann wird das geahndet. Egal, ob du stark wie ein Löwe bist, es hilft dir alles nichts. Das ist die These. Leid, heißt das, ist Vergeltung für Schuld. Leid ist Vergeltung für Schuld. Unschuldige und Aufrichtige haben nicht mit Leid zu kämpfen. Aber der Gottlose muss die Konsequenzen seiner Gottlosigkeit tragen, auch wenn er stark sein sollte wie ein Löwe. Hier ist das noch als allgemeine Regel formuliert, aber Hiob wird schon gemerkt haben, dass die Anwendung auf ihn persönlich gemünzt war. Nach dieser Theorie in den Versen 7 bis 9 muss Hiob schuldig sein. Muss er schuldig sein. Und dann ist das Leid unzweideutig zu verstehen als Ergebnis von Gottes Gericht, begründet durch seinen heiligen Zorn. So sagt es Eliphas. Was hier? Du hast dir selbst zuzuschreiben, Hiob. Du bist weder unschuldig, noch gerecht. Aber stimmt die Ausgangsthese wirklich mit Gottes Offenbarung überein? Bedenke, wo ist doch ein Unschuldiger umgekommen oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Ja, was war denn mit Abel? Ein Unschuldiger. Und trotzdem ist er umgekommen. Ermordet von seinem schuldigen Bruder. Hat Eliphas das nicht im Blick? Und wir vom Neuen Testament, wir kennen den Unschuldigsten aller Unschuldigen, der als einziger sündlos über diese Welt ging, unseren Herrn Jesus Christus. Und kam der nicht um? Ermordet durch Ungerechte? Und sogar über Hiob selbst wissen wir, dass Gottes Urteil ihn, im Gegensatz zu Eliphas, als Unschuldigen bewertet. Als gerecht, nicht als Sündlosen, aber als jemand, der in dieser Situation angegriffen wird, gerade weil er Gott nachfolgt und ehrfürchtig ist. Das haben wir ja gesehen. Und liebe Leute, ich denke, das ist schon eine erste Anwendung für uns. Es kommt auf Gottes Urteil an. Es kommt immer auf Gottes Urteil an. Wenn Menschen uns hart kritisieren und über den Zustand unseres Herzens befinden, dann kann das stimmen, aber es muss nicht stimmen. Es muss auch dann nicht stimmen, wenn es fromm klingt. So wie hier bei Eliphas, es klingt sehr fromm, aber es stimmt nicht. Und umgekehrt ist es genauso, wenn Menschen uns loben, muss es auch noch nicht stimmen. Wir neigen immer dazu, das eher anzunehmen, dass das stimmt, aber es zählt Gottes Urteil. Aber, und jetzt ist die entscheidende Frage, woher kommt es, dass Eliphas theologische Bewertung so stark von Gottes Bewertung abweicht. Und die Antwort steht, ich sage es nochmal, in Vers 8. Ich habe es gesehen, ich weiß es, es ist meine Erfahrung. Ja, Lebenserfahrung kann etwas sehr Gutes sein. Und Lebenserfahrung ist ein großes Gut auch, ein kostbarer Schatz, mit dem man anderen und sich selbst manches ersparen und vieles helfen kann. Aber Lebenserfahrung kann niemals den letzten Ausschlag geben bei einer zentralen Frage. Sondern alle unsere Lebenserfahrungen muss ich immer messen lassen an der Offenbarung von Gottes Wort. Und diese Einschränkung ist Eliphas bei diesem geistlichen Anspruch, mit dem er auftritt, offensichtlich nicht bewusst. Klar, der hatte damals die Bibel noch nicht, aber er hatte Offenbarung von Gott. Abraham hatte ja auch Offenbarung von Gott. Gott hatte geredet, Gott hatte sich gezeigt. Sonst hätte ja Hiob auch nicht an ihn glauben können. Und wie sehr der sich auf seine Erfahrung verlässt, wird am Ende von Kapitel 5 nochmal bestätigt. Siehe, das haben wir erforscht, so ist es. Und darum höre und merk du dir's. Klammer auf, du junger Schnösel, Klammer zu. Wir haben das erforscht, ja, das ist unsere Erfahrungsauswertung. Benedikt Peters hat in seinem großartigen Hiob-Kommentar zu dieser Stelle mit ironischem Humor Folgendes geschrieben. Zitat, dieser schulmeisterliche Satz, Vers 27, ist so enthüllend, dass wir durch Erklärungen von seiner Selbstgefälligkeit nur ablenken und damit seiner Flachheit womöglich noch einen Anschein von Tiefe verleihen würden. Darum lassen wir das bleiben. Zitat Ende. Benedikt Peters sagt, ich kommentiere das nicht länger, das tut diesem Satz nur viel zu viel Ehre ein. Ich habe seine Stimme noch von gestern im Ohr natürlich. So, und das ist sehr spannend, ja. Ich weiß auch, warum Benedikt Peters das hier schreibt. Wir hören aus dieser Kommentierung von Benedikt Peters heraus, wie sehr er sich über diesen Eliphas ärgert. Weil Benedikt Peters innerlich mit Hiob leidet. Und davon scheint bei diesem Ratgeber nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Wenn Sie diese Worte hören, dann haben Sie nicht den Eindruck, dass der mit Hiob leidet, obwohl dieser Mann da im Dreck sitzt, obwohl er seine ganze Kinderschar verloren hat, obwohl er von seiner Frau gerade zum Selbstmord animiert wurde, nach dem Motto, mit dir wird das sowieso nichts mehr. Und trotzdem tritt er ihm in dieser Weise entgegen, wie er ihm entgegentritt. Und diese Ungerührtheit kommt dann auch in Kapitel 5 immer wieder durch. Nur mal Vers 4, da sagt er, wenn er über die Not des Geschlagenen spricht, seinen Kindern bleibt Hilfe fern und sie werden zerschlagen im Tor, denn kein Erretter ist da. Das sagt er diesem Mann, dem gerade die gesamte Kinderschar verloren gegangen ist. Manche Ratgeber oder Seelsorger meinen, sie wären besonders ehrlich und besonders eindeutig, wenn sie möglichst ungeschminkt und taktlos und grobschlächtig ihre Bewertungen abgeben. Die Bibel entlarvt das und sagt, das ist nicht okay. Und selbst wenn etwas vorliegt, ich meine, bei Hiob lag ja nicht mal was vor, aber selbst wenn etwas vorliegt, soll man folgendermaßen agieren, wie Paulus in Galater 6, Vers 1 schreibt, Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch selbst versucht wirst. Das ist die Haltung. Und davon finden Sie hier bei Eliphas nichts. Er hat sein Urteil längst gefällt. Auf der Basis, er musste sich gar nicht den Hiob anschauen, sondern auf der Basis seiner undifferenzierten Grundthese. Und diese undifferenzierte theologische Basisthese wiederholt er auch in Kapitel 5 nochmal, in Vers 6 und 7, da sagt er, denn Frevel geht nicht aus der Erde hervor und Unheil wächst nicht aus dem Acker, also es kommt nicht irgendwie so, sondern Vers 7, der Mensch erzeugt sich selbst das Unheil wie Funken hoch emporfliegen. Alles ein Ergebnis deines eigenen Handelns. Selber schuld, selber bist du deines Unglücks Schmied. Das ist die erste Frage. Die erste Frage, die an jeden Ratgeber zu stellen wäre, aus welcher Quelle schöpfst du eigentlich? Worauf stützt du deine Bewertung? Das ist auch die Frage, die wir an unseren eigenen Rat zu stellen haben. Verlassen wir uns auf unsere Erfahrung, unser Bauchgefühl, wie man so sagt? Oder versuchen wir die Frage, die uns gestellt ist, ins Licht von Gottes Wahrheit zu stellen. Und dann noch etwas. Eliphas verlässt sich nicht nur auf seine fromme Lebenserfahrung und das, was er dafür hält, sondern hier in Kapitel 4, Vers 12 kommt noch eine andere Quelle seiner Autorität, wie er meint, oder seines Rates zum Vorschein. Hören Sie mal, 4, Vers 12. Zu mir ist heimlich ein Wort gekommen und von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen. Beim Nachsinnen über Gesichte in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt, da kam mich Furcht und Zittern an und alle meine Gebeine erschraken und ein Hauch fuhr an mir vorüber. Es standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht. Es war eine Stille und ich hörte eine Stimme. Eine Vision, auf die er sich beruft. Ein eigentümliches Traumerlebnis, wie auch immer. Und Hiob hält diese Vision für Gottes Stimme. Er sagt, habe ich was geträumt, habe ich es gehört? Und möglicherweise hat diese Stimme diese Theorie bestätigt oder vielleicht sogar ihm erstmal eingeflüstert. Eine geheimnisvolle, mystische Vision. Wir kennen ähnliche Behauptungen aus manchen Kreisen der charismatischen Bewegung etwa, wo jemand sagt, ich habe das aber gehört, ich habe diese Vision gehabt, Gott hat zu mir gesprochen. Kann das sein? Am Ende des Buches teilt Gott uns selbst mit, wie er die Thesen der drei Ratgeber bewertet. Ab Kapitel 32 tritt ja dann noch ein vierter Ratgeber auf, aber jetzt geht es erstmal darum, wie Gott die Thesen der drei Ratgeber bewertet. In Kapitel 42, Vers 7. Ist gut, das jetzt mal sich vor Augen zu führen. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temanite. Also er wird angesprochen, er ist hier offensichtlich der Führer dieser drei. Da sagt Gott, mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Ganz eindeutige Bewertung. Und dann kommt es in Vers 8 nochmal. Ihr habt nicht recht von mir geredet, im Unterschied zu meinem Knecht Hiob. Wir wissen also, das ist falsch, was Eliphas sagt. Und wir wissen, es war nicht Gottes Stimme, die er gehört hat. Ganz eindeutig. Es ist gut, dass wir diese Bewertung schon innerhalb des Buches haben. Und damit sagt Gott eindeutig, das starre Vergeltungsgesetz der Ratgeber, also Leid ist die Folge von persönlicher Schuld, kann sich nicht auf Gottes Offenbarung berufen. Woher kommt es dann? Wessen Stimme hat Hiob möglicherweise gehört? War das Einbildung? Henry Morris vertritt in seinem Kommentar dazu folgende Position. Er sagt, dieser geheimnisvolle Geist war nicht Gottes heiliger Geist, der aus göttlicher Inspiration heraus zu Eliphas redete. Gott prangert ja den Rat Eliphas und seiner Freunde später an. Und daraus schließen wir, dass es sich wohl um einen bösen Geist handelte, der sich den Anschein der Frömmigkeit gab und Halbwahrheiten sagte. Zitat Ende. Ist gut denkbar. Und wissen Sie, was diese Halbwahrheiten besonders schädlich macht? Und besonders irreführend macht, das war Folgendes. Sie betrafen nicht eine theologische Spitzfindigkeit. Sie betrafen nicht ein kompliziertes Nebenthema, sondern sie betrafen Gott persönlich. Es ging um nicht weniger als um das Verständnis von Gottes Person und von Gottes Wesen. Und das führt uns zur zweiten Testfrage, die wir bei der Wahl unserer Ratgeber bedenken müssen. Erstens, aus welcher Quelle schöpfen Sie? Also woher leiten Sie Ihre Autorität ab? Womit begründen Sie Ihre Bewertung? Ist das Ihre Lebenserfahrung? Sind das geheimnisvolle Sondererkenntnisse? Oder mit der Bibel? Und wir sind natürlich gegenüber Eliphas im Vorteil, weil wir jetzt die ganze Bibel vollständig vorliegen haben. Das war die erste Frage. Und die zweite Frage, die wir an unsere Ratgeber stellen müssen, lautet, welches Verständnis von Gott haben Sie? Welches Verständnis von Gott haben Sie? Darum geht es hier. Und schauen Sie, hier liegt ja der Hauptpunkt von Gottes Kritik an den drei Ratgebern, dass er sagt, er sagt nicht, sie haben eine falsche These aufgestellt oder sie haben den Hiob zu hart behandelt oder sie haben sich irgendwie verstiegen zu irgendwelchen Sondermeinungen, sondern Gott sagt, sie haben falsch über wen geredet? Über mich. Das ist das Schlimme hier, sie haben eine falsche Gotteslehre. Und ich sage dir, du wirst für Menschen ein umso besserer Ratgeber sein, je besser du Gott kennst. Darauf kommt sie an. Sein Wesen, seine Person, seinen Charakter, die Prinzipien seines Handelns. Du musst Gott kennen, wenn du Menschen in wirklich zentralen Fragen wirklich gut raten willst. Warum lag Eliphas denn so falsch? Inwiefern, jetzt können wir noch präziser fragen, inwiefern hatte Eliphas Gott falsch verstanden? Das müssen wir jetzt rauskriegen. Wir machen das an seiner Hauptthese fest. Nochmal zur Erinnerung, Leid ist immer Vergeltung von Schuld. Die Theologen nennen das gerne den Tun-Ergehens-Zusammenhang, T-E-Z. Tun, also nicht G-E-Z, das ist auch nicht richtig, aber T-E-Z. Ja? Tun-Ergehens-Zusammenhang. Das heißt, was ich tue, bestimmt mein Ergehen. Man könnte das auch Retributionsprinzip nennen, also das Prinzip der Vergeltung. Was die ganze Sache noch komplizierter macht, ist, dass die These ja nicht hundertprozentig falsch ist. Sie enthält ja auch ein Körnchen Wahrheit. Also prinzipiell gibt es natürlich einen Zusammenhang zwischen Taten und Lohn. Zwischen Saat und Ernte, natürlich. Das ist doch offenkundig, das wissen die Heiden auch ohne Offenbarung. Das konnte Eliphas auch so wissen. Das lehrt wirklich die Alltagserfahrung. Sie finden das schon bei Aeschylus, also diesen griechischen Dichter, 5. Jahrhundert vor Christus. Aeschylus sagt in einem Drama, Zitat, der Frevel ist der aufgeblüht, treibt seine Ehre. Die Verblendung und aus dieser wächst die tränenreiche Ernte. Also Frevel, Verblendung, tränenreiche Ernte. Sie finden das genauso in Sprüche 22, Vers 8. Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Da ist schon was dran. Paulus bestätigt das Grundprinzip sogar. Galater 6, Vers 7. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Eine biblische Aussage. Das ist das Körnchen Wahrheit an Eliphas These. Aber wo liegt sein Fehler? Sein Fehler ist, dass er mit diesem Grundprinzip, das für viele Zusammenhänge gilt, die gesamte Wirklichkeit erklären will. Dass er also aus einer Teilwahrheit ein absolutes Gesetz macht. Das ist das Problem. Und dass er hier sagt, jedes Leid ist auf eine bestimmte Schuld zurückzuführen und deshalb muss Hiob konkret schuldig sein. Das ist sein Denkfehler. Dass er sagt, jede Schuld wird innerhalb absehbarer Zeit durch Leid gestraft bzw. vergolten. Das ist das Vergeltungsgesetz. Und da wird es falsch. Verstehen Sie, Eliphas propagiert das absolute Gesetz der Vergeltung. Und er erklärt dadurch Gottes Gerechtigkeit. Er sagt, Gott ist deshalb gerecht, dass er die Bösen bestraft und die Guten belohnt. Und zwar innerhalb eines überschaubaren Zeitraums in dieser sichtbaren Welt. Und das kann man nachverfolgen. Das ist seine Grundthese. Und da wird es schief. Hiob hat das Prinzip berühmt gemacht, aber auch der Philosoph Gotthold Ephraim Lessing hat es im 18. Jahrhundert formuliert. In der Erziehung des Menschengeschlechts, Paragraph 29, sagt Lessing, dass wer fromm sei, auch glücklich sein müsse. Und wer unglücklich sei oder werde, die Strafe einer Missetat trage. Das ist Eliphas fast wörtlich. Lessing, 18. Jahrhundert, dass wer fromm sei, auch glücklich sein müsse. Und wer unglücklich sei, oder werde die Strafe einer Missetat trage. Eine moderne Variante dieses Dogmas wird auch von Teilen der charismatischen Bewegung verbreitet. Bei der sogenannten Health, Wealth, Prosperity Gospel, dem Wohlstandsevangelium. Wenn du fromm bist und wenn du gehorsam lebst, dann kommst du zu Wohlstand. Dann wirst du reich, dann bleibst du gesund, dann geht es dir gut. Und wenn es dir nicht gut geht und wenn du nicht reich bist und wenn du nicht Mercedes fährst, dann müssen wir mal gucken, ob mit deinem Glauben da etwas nicht stimmt. Und genauso dachten auch die meisten Juden zur Zeit Jesu. Es gibt eine hochspannende Szene in Johannes 9, Vers 3 ist das, Vers 2 und 3, wo ein Mann krank ist, ein junger Mann krank ist, ein Mann blind von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen zu Jesus, Rabbi, wer hat gesündigt, dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Das ist das gleiche Denken wieder, Sie merken es, ne? Das ist dieses Prinzip von Eliphas. Der ist blind, also muss irgendwas vorliegen. Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und was hat Jesus gesagt? Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Also Jesus sagt damit nicht, dass die sündlos sind. Natürlich stehen die auch unter dem Sündenfall. Aber Jesus sagt damit, diese Blindheit ist nicht speziell auf eine Sünde zurückzuführen, für die sie die Strafe darstellt. Weder er noch seine Eltern. Es geht um etwas ganz anderes. Gott wird seine Macht daran deutlich machen. Anderes Beispiel, Lukas 13. Lukas 13, also Jesus hebelt dieses Gesetz des Tun-Ergehens-Zusammenhangs wiederholt aus. Da sagt er, jene 18, Lukas 13, Abvers 4, jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug. Meint ihr, dass die schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnten? Und dass es sie deshalb traf? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Hebt Jesus das wieder auf und sagt, krasses Unglück zurückzuführen auf eine spezielle Schuld, weil die besonders sündig waren. Nein, Jesus hebelt das aus. Und er erklärt damit diese einfache, schlichte Gleichung für schlicht falsch. Die Größe des Unglücks entspricht der Größe der Sünde. Das stimmt nicht. Und damit macht die Bibel klar, Gottes Handeln und Gottes Gerechtigkeit kann man nicht mit einer platten Formel einfangen. Es ist viel tiefgründiger, es ist auch geheimnisvoller als unser einliniger Moralismus das wahrhaben will. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste an dieser Verkürzung, das Schlimmste an diesem absoluten Gesetz des Tunergehenszusammenhangs besteht darin, dass es Gott und sein Wesen und seinen Charakter in ein schiefes Licht drückt. Und dass es seine Majestät letztlich verdunkelt. Warum? Dieses Denken beschneidet Gottes Souveränität. Dieses Denken sperrt Gott ein in unsere enge Vorstellung von Moralität. Und wir meinen, ihn berechnen zu können. Und dann ziehen wir unsere kleinkarierten Schlüsse daraus und sagen, ja, ja, das kann man sich ja vorstellen, warum das so ist. Und wissen Sie, daraus folgt bei Eliphas noch eine zweite Fehleinschätzung von Gottes Wesen, die ebenfalls Gottes Charakter verdunkelt. Gott wird in der Darstellung Eliphas kühl, distanziert und völlig ungerührt gegenüber der Not des Menschen. Und vielleicht kommt daher auch dieses Ungerührtsein von Eliphas. Ja, das können Sie ja fast mit Händen greifen. Es tut fast weh, das zu lesen. Kapitel 4, Abvers 17, was er angeblich in diesem Nachtgesicht gehört hat. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Das ist wieder so eine Halbwahrheit. Oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat. Siehe, seinen Dienern traut er nicht und seinen Boten wirft er Torheit vor. Wie vielmehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, also die Zerbrechlichkeit des Menschen in seinem sterblichen Körper ist damit gemeint, denen, die in Lehmhäusern wohnen, auf Staub gegründet sind und wie Motten zerdrückt werden. Es wird vom Morgen bis zum Abend, so werden sie zerschlagen und ehe man es gewahr wird, sind sie ganz dahin. Ihr Zelt wird abgebrochen und sie sterben unversehens. Ist ja was Wahres dran. Könnte man auch als Beerdigungsvers mal nehmen zum Beispiel. Wieder eine Teilwahrheit. Und dieser Vers 17 wird später, weil er etwas Wahres sagt, sogar im Neuen Testament zitiert. 1. Korinther 3,19 und Hebräer 12,5. Und eigentlich, wenn er das ernst meinen würde, müsste Eliphas sich ja mit einschließen bei diesem Vers und sich auch selbst als Sünder sehen. Also, was haben wir hier vorliegen in Vers 17? Ein richtiger Satz, falsch angewendet. Für sich genommen stimmt das. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Aber in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, da soll untermauert werden, Hiob, du trägst dein Leid doch wegen deiner Sünde, weil du unrein bist. Und es soll Gottes ungerührte Distanz gegenüber Hiobs Situation ausdrücken, was Vers 18 zeigt. Da sagt Hiob nämlich, sogar seine Diener, also seine Engel, seine Propheten, seine Boten, haben nichts zu bestellen. Denen traut er nicht. Denen gegenüber ist er distanziert. Sogar seinen Boten, seinen Propheten wirft er Torheit vor. Verstehen Sie, selbst zu seinen engsten Mitarbeitern hat Gott kein Vertrauensverhältnis, keine Nähe, keine Liebe. Was geschieht hier? Hier bekommt der lebendige Gott immer mehr die Fratze eines total jenseitigen Allah. Nur nicht ganz so unberechenbar, sondern immer noch so, dass es irgendwie mit dem moralischen Zollstock von Eliphas zusammenpasst. Und bitte bedenken Sie, wenn das schon für die Diener und für die Boten hier in Vers 18 gilt, wie viel mehr für den Rest der sterblichen Menschheit. Und die wird dann sehr, sehr ungerührt beschrieben bei einem Mann, der vor kurzem seine gesamte Kinderschar verlor. Und bitte jetzt vergleichen Sie das mal mit der Traurigkeit des Herrn Jesus, mit der Jesus auf den Tod seines Freundes Lazarus reagiert, etwa in Johannes 11. Obwohl er weiß, er wird ihn gleich auferwecken. Und er wird konfrontiert mit der Not dieser Familie. Und da steht über den Herrn Jesus, er weinte. Und bitte vergleichen Sie das mal mit dem Schmerz, mit dem der Herr Jesus, der Sohn Gottes ist, der selber Gott ist, der Gott in dieser Welt sichtbar repräsentiert hat, mit welchem Schmerz Jesus über Jerusalem geweint hat. Denken wir etwa an Lukas 19. Lukas 19, Vers 41, das müssen Sie einfach hören, um diesen Kontrast zu sehen. Und als er näher kam und die Stadt sah, der Jesus 1941, weinte er über sie. und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Und davon ist bei Eliphas Verständnis von Gott nichts zu spüren. Im Gegenteil, in Kapitel 5, Vers 2 sagt er das nochmal ganz knallhart, nach der Menge übersetzen, den Toren bringt sein Unmut um und den Einfältigen, also den Sturen, tötet sein Hadern. Das bist du, Hiob. Du redest dich um Kopf und Kragen und du wirst mit deinem ganzen Hadern und Fragen nicht weiterkommen. Selber schuld. Und dann geht's in Kapitel 5, Vers 3 weiter. Ich sah einen Toren Wurzel schlagen. Doch plötzlich schwand er von seiner Stätte dahin. Und dann dieser grauenvolle Satz, seinen Kindern bleibt Hilfe fern, sie werden zerschlagen im Tor, denn keine Retter ist da. Seine Ernte verzehrt der Hungrige und auch aus den Hecken holt er sie, also er kratzt noch die letzten Erntereste ab und nach seinem Gut lechzen die Durstigen, denn Frevel, dann kommt dieser Satz, geht nicht aus der Erde hervor und Unheil wächst nicht aus dem Acker, sondern der Mensch, er hätte auch hier genauso gut sagen können, Hiob erzeugt sich selbst das Unheil. Und jetzt überlegen wir, wenn Gott wirkt, ja, dann gibt es noch einen guten Rat, einen richtigen Rat. Vers 8, Kapitel 5, Vers 8, ich aber würde mich zu Gott wenden und meine Sache vor ihm bringen. Das ist wieder so ein Satz, der stimmt, verstehen Sie? Aber, ehrlich gesagt, wenn Gott so wäre, wie Eliphas ihn beschreibt, dann hätte Hiob sowieso keine Chance. Eliphas Gott ist nicht souverän. Eliphas Gott lässt sich einfangen und einsperren in Eliphas berechenbares Vergeltungsprinzip. Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und noch wichtiger, Eliphas Gott ist nicht nahe dran an seinen Menschen, sondern er steht ihrer Schuld und auch ihrer Not distanziert und ungerührt gegenüber. Und dieses Ungerührte, dieses Distanzierte, diese Kühle, die zeigt sich überdeutlich in Eliphas vermeintlicher Seelsorge. Das hat nichts mit Heiligkeit zu tun. Nach dem Motto, er ist so streng, weil er Gottes Heiligkeit so ernst nimmt. Gerade der heilige Gott, schauen Sie in die Bibel rein, der eifert ja um seine Leute, der kämpft um seine Leute. Der leidet um seine Leute. Vergleichen Sie das doch mal mit dem, was Gott wirklich sagt und wer Gott wirklich ist. Jesaja 65. Vers 1 und 2, da sagt Gott, ich habe gesagt, hier bin ich. Hier bin ich zu einem Volk, über dem mein Name nicht ausgerufen war. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg, der nicht gut ist. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk. Davon finden Sie nichts bei Eliphas oder von dieser Liebe, mit der Gott sich auch der Schuldigkeit seines Volkes annimmt. Jesaja 43, Vers 24, wo er sagt, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Jesaja 43, Vers 24. Und mit deinen Missetaten. Und du hast mir Mühe gemacht mit deiner Schuld, aber ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Verstehen Sie, so ist Gott. Und deswegen bin ich so dankbar, dass der Chor uns vorhin dieses Lied vorgesungen hat, wo er die Größe und die Herrlichkeit und die Macht Gottes beschreibt. Kein Lied kann Gott vollständig beschreiben. Aber wo er das Staunen des Menschen vor dieser Wirklichkeit Gottes auszudrücken versucht. Du bist, wer bist du? Was kann ich sagen über dich? Wer bist du, wenn man mich fragt, was sage ich? Ja, Eliphas hätte gesagt, du bist der Gott des Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Das ist deine Gerechtigkeit. Du bist wie ein verzehrendes Feuer, sagt das Lied. Du bist Licht und stark und schön. Du bist Kraft, die niemand bändigt. Weisheit, die wir nicht verstehen, genau. Du schufst Welten aus dem Nichts und erdachtest Raum und Zeit. Die Natur gibt uns eine Ahnung deiner großen Herrlichkeit. Wer bist du? Du bist Liebe ohne Grenzen, die sich nie vor uns verschließt, die nicht aufgibt, die nicht loslässt und die in uns Kreise zieht. Du gibst Trost und echte Hilfe und Geborgenheit in Not. Von dir kann uns niemand trennen, wenn wir Jesus haben, sei es im Leben oder Tod. Wer kann dich herrecht erfassen, dich begreifen, dich verstehen? Dennoch wolltest du dich zeigen, mit uns leben, mit uns gehen. Wurdest Mensch in seinen Grenzen, kamst zu uns, zum Greifen nah. Wer es annimmt, wird Gott finden. Gott macht sich uns offenbar. Das ist Gott. Und davon bleibt bei Eliphas Rechnerei nichts mehr übrig. Und darum wird Gott so fern und Eliphas so kalt. Liebe Leute, wenn wir von Gottes Nähe und von Gottes Wärme sprechen, dann heißt das eben nicht, dass wir die Sünde verharmlosen oder schönreden. sondern dann wird erst recht deutlich, wie sehr Gott unter unserer Sturheit und unserer Schuld leidet und dass er sich trotzdem nicht abwendet. Und davon finden Sie bei Eliphas nichts. Und darum ist das so eine wichtige Frage, die wir uns bei der Wahl unserer Ratgeber stellen müssen. Nicht nur aus welcher Quelle schöpfen sie, was war das Erste, sondern auch welches Verständnis von Gott haben sie. Das ist ganz eng miteinander verbunden. Ist er wirklich der Gott, der sich in der Bibel offenbart? Souverän in seinem Handeln, nicht unberechenbar, nicht willkürlich, aber souverän und geheimnisvoll. Und ist er der Gott, der sich in der Bibel offenbart, nah dran an seinen Menschen, voller Liebe? Nicht aus Mangel an Heiligkeit, sondern aus Reichtum an Gnade. Wer bist du? Und schließlich eine dritte Testfrage, ganz eng verbunden mit der zweiten. Und damit kommen wir zum letzten Punkt für heute. Aus welcher Quelle schöpfen Sie? Welches Verständnis von Gott haben Sie? Und drittens, welches Menschenbild haben Sie? Welches Menschenbild? Eliphas beharrt ständig darauf, dass Hiob doch endlich seine Schuld zugeben soll. Nun gib doch deine Schuld zu und dann ist gut. Aber das kann Hiob nicht guten Gewissens tun, wenn es nicht nur ein Lippenbekenntnis sein soll, weil er ja keine Schuld findet. Verstehen Sie? Er kann das gar nicht machen. Er bestreitet nicht, dass er grundsätzlich ein Sünder ist. Das werden wir noch in einer anderen Predigt sehen. Das ist für ihn klar, dass er auch unter den Folgen des Sündenfalls leidet. Aber Hiob ist sich jetzt keiner speziellen Schuld bewusst, die ein Ausgang wäre für dieses Leiden. Und die gibt es ja auch nicht. Das sagt Gott ja genauso. Das weiß Hiob nur nicht, dass Gott das schon so gesagt hat. Aber Hiob liegt richtig mit seiner Selbsteinschätzung. Und es wäre gelogen und geheuchelt, wenn er nur um seine Ruhe zu haben sagen würde, ja, ich habe was ganz Schlimmes gemacht. Und im Grunde genommen lockt ihn Eliphas damit und sagt, gib's doch zu und dann wird es dir wieder besser gehen. Dann kommst du wieder rein in die gute Schiene des Tunergehens-Zusammenhangs. Ach, ich bin ein Sünder und hab's blöd gemacht, da und da. Alles wieder okay. Er will ihn im Grunde genommen zu dem verleiten, was der Teufel Hiob vorgeworfen und unterstellt hat. Nämlich, dass er seinen Glauben danach ausrichtet, wie es ihm wohlbekommt. Und deshalb kann Hiob hier diese besondere Schuld, die er nicht hat, nicht zugeben. Das wäre gelogen. Und Hiob will ehrlich sein Gott gegenüber. Also, obwohl Elias ständig mit diesem moralischen Zeigefinger droht, und das ist jetzt ganz wichtig, unterschätzt er in seinem Moralismus die eigentliche Sündhaftigkeit des Menschen. Er sagt, wenn du Leid vermeiden willst, wenn du wieder in die positive Spur des Tunergehen-Zusammenhangs hineinkommen willst, wenn du wieder Mercedes fahren willst und total, oder sollte ich jetzt mal aus Gerechtigkeitsgründen BMW sagen, also wenn du gesund sein willst und wenn die Kasse wieder voll sein soll und wenn du endlich wieder in den strahlendsten Restaurants essen gehen können willst, dann mach es doch so. Dann wird sich zeigen, dass du wirklich wieder gut bist. Das kann Hiob nicht. Und schauen Sie sich das nochmal an einem Vers an, der dieses Fehldenken von Eliphas entlarvt. Das ist Vers 6. Da sagt er, ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost? Und ist nicht die Unsträflichkeit deiner Wege deine Hoffnung? Ist die Unsträflichkeit deiner Wege deine Hoffnung? Das ist hier rhetorisch gegenüber Hiob gemeint, aber im Letzten unterstellt er ihm das. Du bist nicht vollkommen und du bist nicht gottesfürchtig. Aber wenn du vor Leid verschont bleiben willst, dann musst du fromm sein und du musst dich durch dein frommes Leben absichern. Und jetzt vergleichen Sie mal, worauf sich Nikolaus Graf von Zinzendorf verlässt. Das ist das Gegenprogramm. Er sagt, und wenn ich durch des Herrn Verdienst noch so treu wird in seinem Dienst, also noch so der das Kriterium hier von Eliphas erfüllen würde, gewönne den Sieg dem Bösen ab und sündige nicht bis ans Grab. So will ich, wenn ich zu ihm komme, also vor Gottes Thron trete, nicht denken mehr an gut noch fromm. Sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. So werde ich kommen. Nur so kann ich kommen, dass ich sage, ich trete vor deinen Thron, Herr, weil dein Sohn am Kreuz für mich starb. Weil Jesus die Strafe auf sich nahm, die mich in die Hölle geworfen hätte. Darum komme ich. Und all das Gute und Fromme, das da möglicherweise in meinem Leben war und hoffentlich war, das reicht nicht aus, um damit vor dir zu bestehen. Das ist genau die Gegenthese zu Eliphas. Und daran sehen wir, dass Eliphas das Sündersein des Menschen letztlich nicht kapiert hat. Oder vergleichen wir Eliphas mit Daniel. Daniel 9, Vers 18, wo er sagt, Herr, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und wir vertrauen auf unsere Vollkommenheit und Tugend. Nein, das sagt er nicht. Sondern er sagt, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern allein auf deine große Barmherzigkeit. So treten wir vor deinem Thron, so liegen wir vor dir. Das ist unsere einzige Hoffnung. Und hier sehen wir, wie eng das zusammenhängt. Eliphas hat nicht nur eine schiefe, verkürzte Sicht von Gott, sondern er hat auch ein naives, ein unrealistisches Menschenbild. Er unterschätzt das Sündersein des Menschen. Er unterschätzt unsere Abhängigkeit von Gottes Erbarmen. Hoffentlich unterschätzen Sie diese nicht. Und eng damit verbunden dann die zweite Fehleinschätzung des Menschen. Und das wollen wir am Ende zeigen. Er unterschätzt, wie sehr wir Menschen Ermutigung brauchen. Wie sehr wir Menschen in unserer Zerbrechlichkeit und Sündhaftigkeit und Angefochtenheit Ermutigung brauchen. Das sieht er gar nicht. Der haut immer drauf. Nichts ist in diesen Zeilen von Ermutigung zu spüren. Das Beste war noch, wie sie zusammen geschwiegen haben, aber das ist lange her. Davon sehen sie ja nichts mehr. Aber man muss sagen, natürlich für das Ermutigen hat sich Eliphas auch selbst den Boden unter den Füßen weggezogen. Wodurch? Dadurch, dass er Gott so falsch dargestellt hat. Wie wollen sie jemanden ermutigen, wenn sie Gott in die kühle Ferne eines Allahs gerückt haben? Wie wollen sie dann noch bitteschön ermutigen? Also, dass er nicht mehr ermutigen kann, hängt damit zusammen, wie er Gott sieht. Aber er will auch gar nicht mehr ermutigen. Er sieht gar nicht die Notwendigkeit. Und bitte halten Sie das fest, bei jedem Rat, den Sie geben. Ermutigung, echte Ermutigung, und das heißt nicht billige Beruhigung, nicht oberflächliche Beschwichtigung, sondern Ermutigung, nachdem Sie vielleicht vorher geweint haben mit dem, der dann in seiner Not zu Ihnen kam. Das hätte er gebraucht. Denn gerade darauf zielt der Teufel. Wissen Sie, worauf der Teufel zielt? Er zielt darauf, Gottes Leute zu entmutigen. Das ist sein Hauptgeschäft. Er will uns entmutigen. C.S. Lewis hat das treffend formuliert. Er hat gesagt, wenn Satans Waffenarsenal nur eine einzige Waffe haben dürfte, dann wäre diese Waffe die Entmutigung. If Satan's arsenal of weapons were restricted to a single one, it would be discouragement. Dann wäre das die Entmutigung. Und Martin Luther bestätigt das, er hat mal so eine kleine Fabel erzählt, die genau das ausdrückt. Da nimmt der Teufel die Berichte seiner Diener entgegen, sagt Luther, und der Erste erzählt, eine Gruppe von Christen lief durch die Wüste und ich hetzte Löwen auf sie, die sie zerfleischten. Und er erwartet nun Lob vom Teufel. Und der Teufel sagt, wozu soll das dienen? Die Löwen zerstörten ihre Körper, aber ihre Seelen waren gerettet. Es sind Seelen, hinter denen ich her bin. Und dann berichtet der Zweite, oh, eine Gruppe von Christen waren mit einem Schiff auf hoher See, auf Missionsreise. Ich sorgte für einen mächtigen Sturm, der das Schiff an der Klippe zerschellen ließ. Alle kamen um. Und der Teufel sagt, wozu soll das dienen, dass sie mir ums Leben kamen? Das Unglück kostete ihre Körper, aber ihre Seelen waren doch gerettet. Es sind ihre Seelen, hinter denen ich her bin. Und da kam ein Dritter und er sagt, seit zehn Jahren versuche ich, einen Christen in tiefe Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit zu stürzen. Schließlich war ich damit erfolgreich. Und da war der Teufel endlich zufrieden. Das hat Luther sehr gut erfasst. Das ist das Ziel. Entmutigung. In Resignation treiben. Immer wieder innerlich zermalmen. Und dagegen gibt es nur eine einzige Hilfe. Und die steht in 2. Korinther 7, Vers 5, wo Paulus berichtet, 2. Korinther 7, als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch, also unser Leib, unsere irdische Existenz keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns. Er ermutigte uns. Und Paulus schildert auch das Mittel, durch das er uns ermutigte, durch die Ankunft des Titus. Und so sehen Sie, wie Gott Menschen gebraucht, Ratgeber gebraucht, Tröster gebraucht, um seine Leute zu ermutigen. Und dann steht hier, der Titus war selber in Korinth ermutigt worden, durch die anderen Christen. Hoffentlich werden Menschen, die hier zu uns in die BEG Hannover kommen, ermutigt. Und ich bin so dankbar, wenn das immer wieder liebe Mitgeschwister bezeugen. Es hat uns ermutigt, was Ihre Gemeinde an dieser Stelle getan hat. Es hat uns ermutigt. Es hat uns getröstet. Es hat uns gestärkt. Das muss Gott uns schenken, dass wir Tröster und Ermutiger und eben dann auch gute Ratgeber sein dürfen. Solche Ratgeber brauchst du. Ratgeber, die dich wirklich trösten. Die dich wirklich trösten, nicht weil sie deine Sünde kleinreden und verharmlosen und dich irgendwie reinwaschen, sondern weil sie dein Sündersein ernst nehmen und weil sie wissen, dass dir mit oberflächlichem Gerede nicht geholfen werden kann. Und darum lasst uns das festhalten. Wenn wir gute Ratgeber sein wollen, dann brauchen wir genau das, was Eliphas so schmerzlich vermissen ließ. Wir brauchen die richtige Quelle, aus der wir Rat und Trost schöpfen können. Und da genügt nicht unsere Erfahrung. Und das helfen uns erst recht keine fragwürdigen Visionen oder Konzepte oder Sonderthesen, sondern es hilft uns allein Gottes Offenbarung in der Bibel, an der wir alles andere messen müssen, was wir weitergeben. Und wir brauchen nicht nur die richtige Quelle, sondern wir brauchen die richtige Sicht von Gott, die wir in, diese Quelle, in dieser Quelle finden. Dass der allmächtige Gott souverän ist, dass er heilig ist, dass er nahe dran an uns Menschen ist. Und nur im Licht Gottes bekommen wir dann auch das Dritte, nämlich die richtige Sicht vom Menschen. Und dann erkennen wir uns in unserer ganzen Sündhaftigkeit. Und wir erkennen uns auch und wir erkennen auch unseren Nächsten in seinem tiefen Bedürfnis nach Ermutigung, die nichts mit Vertröstung zu tun hat. Solche Ratgeber brauchst du, die aus der richtigen Quelle schöpfen, die die richtige Sicht von Gott haben und darum auch eine realistische, richtige Sicht vom Menschen. Solche Ratgeber brauchst du und solch ein Ratgeber sollst du sein oder werden. Und deshalb tröstet und ermutigt mich immer wieder die Geschichte, die Pastor Kemner erzählt hat, wie er kurz nach dem Krieg eine Jugendversammlung gehalten hatte und dann auf der Rückfahrt von der Polizeikontrolle angehalten wurde. Inzwischen kann man sich das wieder vorstellen. Er hatte die Papiere vergessen, sein Fahrtenbuch, das er mitführen musste, und einen Fahrzeugschein. Und er sagte, ich komme von einer Jugendversammlung, ich bin Gemeindepfarrer, half alles nichts. Er bekam einen Verweis und eine Vorladung zum Militärgericht. Und als er Tage später dort erschien, sagte der Polizist, bei dem er sich meldete und der ihn kannte, oh, das war gut, Herr Pfarrer, dass Sie auch mal hier in diesen Laden schauen. Die da drin haben es wirklich nötig. Gut, dass Sie hier Ihre seelsorgerlichen Verantwortungen wahrnehmen wollen. Und Kemner sagt, als ich ihm das sagte, dass ich auch zu dieser Gesellschaft gehörte und angeklagt wäre, da wollte er mir erst nicht glauben. Erst die Vorladung überzeugte ihn. Und da saßen sie nun alle auf der Langsünderbank. Schuldige Leute, rabiate und bedrückte, zweifelhafte Existenzen vom Schwarzmarkt, grell bemalte Frauen mit verhärmten Gesichtern. Und mitten auf der Bank war noch ein Platz. Sollte ich mich in diese Gesellschaft setzen? War das mein Platz? Wieder öffnete sich die Tür und der englische Gerichtsoffizier trat ein. Er kam sofort auf mich zu und fragte, ob ich der Pfarrer sei. Als ich das bejahte, gab er mir herzlich die Hand und meinte jovial, na jetzt erfasse ja die Kirche wohl endlich ihre Stunde, indem sie sich auch hier zur Seelsorge einfinden würde. Als ich ihn über den Irrtum aufklären wollte, war es fast noch schwieriger als draußen bei den Polizisten. Endlich setzte ich mich dann doch auf die Sünderbank und überreichte ihm die Vorladung. Und sein Wohlwollen wich sofort seiner Amtsmiene. Er nickte mir kurz zu und verließ den Raum. Die geringe Geldstrafe, sagt Pastor Kenner, habe ich gern bezahlt. Aber wichtiger war mir die Lektion über meine innere Haltung. Wie ernst zähle ich mich zu den Sündern? Über der Sünderbank, die Gott mit dem Kreuz Christi gebaut hat, steht in riesigen Buchstaben, denn es ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Du wirst nur gerechtfertigt, wenn du zu Jesus kommst und wenn du zugibst, dass du nichts zu bringen hast, was vor Gott ins Gewicht fällt, außer deiner Schuld. Und außer der Tatsache, dass du sein Geschöpf bist und dass er dich ruft und dass er dich retten und gewinnen will. Und das ist die Haltung, die wir als Ratgeber brauchen. Dass wir nicht sagen, nachts sind alle Katzen grau, also sowieso alles das Gleiche, lasst uns die Sache mal nicht so ernst nehmen, sondern dass wir uns auch als Ratgeber und als Seelsorger zutiefst dessen bewusst sind, dass wir von Gottes Vergebung leben. Und dass wir im Prinzip auch zu jeder Sünde fähig wären, wenn es um uns ging. Und dass wir aus dieser inneren Haltung heraus, dem, der da möglicherweise wirklich mit einer schweren Verfehlung kommt, mit einer tiefen Schuld, die er auf sich geladen hat, mit einer großen Finsternis, in die er hineingeraten ist, dass wir ihm raten und helfen können und ihn auf die Vergebung und die Rettung und die Bereinigung aufmerksam machen dürfen, die nur Jesus uns schenken kann. Und dann werden wir alles tun. Dann werden wir im Letzten alles tun, als gute Ratgeber, um die Menschen zu guter Letzt mit dem allerbesten Ratgeber in Verbindung zu bringen, den es auf dieser Welt gibt. Und das ist der Herr Jesus Christus, unser Herr. Und darum, und damit schließe ich, als Gott der Vater seinen Sohn ankündigen ließ, in einer knappen Geburtsanzeige, Jahrhunderte bevor Jesus dann kommen sollte, in Jesaja 9, Vers 5, da beschrieb der Sohn seinen Vater schon mit den verschiedensten Namen, die das Wesen des Herrn Jesus beschreiben. Und wissen Sie, wie der erste Name lautete? Uns ist ein Kind geboren. Jesaja 9, Vers 5. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber. Das ist der Herr Jesus. Und bei ihm wollen wir unseren Rat zuerst und zu allerletzt suchen. Es ist immer ein guter, ein gesegneter Rat. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass das wahr ist. Dass du der beste Ratgeber aller Ratgeber bist. Und dass du uns schon so oft geholfen hast. Dass wir schon so oft mit unserer Ratlosigkeit zu dir kommen durften und sagen durften, Jesus, wir wissen nicht mehr weiter. Und du musst das jetzt irgendwie lösen und du musst uns da irgendwie durchhelfen. Danke, dass du uns rätst, dadurch, dass du uns dein Wort aufschließt. Dass du uns rätst, dadurch, dass du einen anderen deiner Nachfolger uns schickst, der uns dein Wort erklärt. Dass du uns rätst, indem du uns Gewissheit und Frieden über bestimmte Entscheidungen schenkst. Herr, dass du uns rätst, indem du uns in Unruhe versetzt oder uns Frieden gibst. Aber wir brauchen deinen Rat und wir bitten dich, dass wir einander in deinem Auftrag und unter deiner Führung gute Ratgeber sein können. Auch in der Gemeinde und gute Ratgeber auch für die Menschen aus unserem Umfeld. Gerade auch für die Menschen, die dich nicht kennen, die nicht wissen, dass dein Wort die Quelle allen guten Rates ist, die nicht wissen, dass du allein unser Leben durchschaust, die nicht wissen, dass du nur unser Bestes willst. Herr, lass uns gute Ratgeber sein, die immer wieder auf dich verweisen. Herr, wir loben dich und wir beten dich an. Und wir danken dir, dass du uns so nahe bist, wie sich das der Eliphas niemals vorstellen konnte und wie es der Hiob am Ende dann aber doch erfahren durfte. Und wir auch. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.